Darf ich euch bitten, nochmal kurz mit mir zu beten? Himmlischer Vater, wir treten vor dich und vor deinen heiligen Thron, um auf dein Wort zu hören. Und wir treten vor dich als schwache und zweifelnde Menschen, die in ihrem Kopf natürlich wissen, du bist ein gnädiger, barmherziger Gott und alles, was du tust, ist vollkommen. Aber in unserem Herzen fehlt uns oft das nötige Vertrauen, der nötige Glaube an dein perfektes Wesen. Und wir beten darum, dass du uns stärkst, dass du uns ausrüstest durch dein Wort, dass du uns zeigst, wie herrlich du wirklich bist. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du offene Ohren und offene Herzen schenkst und dass dein Geist dein Wort führt wie ein Schwert, uns überführt und uns zu dir führt. Schenke du, dass wir dich und deinen Sohn Jesus Christus mehr und mehr und deutlicher erkennen und dass unser Herz mehr und mehr für ihn und für dich und deine Ehre brennt. Amen.
Amen.
Ich habe in den letzten 10 Jahren viel Zeit mit Jugendlichen verbracht. In der Gemeinde war das meine Hauptaufgabe als Mitarbeiter in der Jugend, mit Jugendlichen zu reden, mit Jugendlichen zu beten, sie zu begleiten und ihnen das Wort Gottes nahezubringen. Und in dieser Zeit, in den letzten 10 Jahren, ist mir eine Sache immer wieder begegnet. Bei einer Handvoll Jugendlichen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die quasi von Geburt an das christliche Leben kennen und das auch die Bibel kennen und mit ihren Eltern beten und sehr behütet auch aufgewachsen sind. Und im Gespräch mit diesen Jugendlichen ist mir eine Sache immer wieder begegnet. Nämlich, diese Jugendlichen haben mir gesagt, dass sie mich beneiden wegen meiner Biografie. Sie haben gesagt, es wäre irgendwie besser oder schöner, wenn sie es so erlebt hätten wie ich, weil ich relativ spät erst zum Glauben gekommen bin, nämlich so mit 17. Für diese Jugendlichen war das spät. Sie waren ja selber 17, höchstens 18. Das heißt, für sie hatte ich ein ganzes Leben ohne Jesus verbracht. Ich komme auch aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Ich hatte also ein ganzes Leben ohne Christus. Ein ganzes Leben ohne Gemeinde. Ein ganzes Leben ohne das Wort Gottes, bis ich mich dann bekehrt habe. Und bei manchen Jugendlichen war es noch relativ unschuldig. Da ging es einfach nur darum, dass sie... Für sie war Jesus so selbstverständlich und sie wollten auch irgendwie ein stärkeres Erlebnis haben, mehr Vergebung erfahren irgendwie. Aber bei manchen Jugendlichen stand etwas noch Stärkeres im Mittelpunkt, nämlich eine Frage: Lohnt es sich? Lohnt es sich eigentlich, an Jesus Christus zu glauben? Lohnt sich diese Mühe, die man sich macht? Als Christ, wenn man seine Bibel liest und sonntagmorgens früh aufstehen muss und betet und gehorsam, lohnt sich der Kampf mit der Sünde? Lohnt sich diese Mühe? Oder ist es nicht vielleicht doch besser, später zum Glauben zu kommen? Erstmal das Leben genießen und dann irgendwann, wenn man viel gesehen hat, viel erlebt hat und ruhiger leben möchte, dann kommt man zum Glauben. Ist das nicht die beste Biografie? Lohnt es sich, an Jesus zu glauben? Und es ging dabei nicht um Ewigkeitsfragen. Diese Jugendlichen waren wussten das schon. Also ihnen war klar, der Himmel ist besser als die Hölle. Das Ziel, worauf es hinausläuft, das stand nicht zur Debatte. Die Frage war hier und jetzt, im Leben, lohnt es sich oder nicht? Macht es einen Unterschied oder nicht? Und das sind Fragen, die Asaf genauso beschäftigen, der Psalm 73 geschrieben hat. Es ist eine Frage, die ihn umtreibt, wenn er diesen Psalm schreibt, wenn er dieses Gebet formuliert zu Gott. Und ich würde gerne mit uns heute Morgen Psalm 73 in drei Schritten anschauen, in drei Blöcken. Ich glaube, wenn ich den ganzen Psalm jetzt vorlese, ist es sehr viel Text, sehr, sehr viel aufzunehmen, sehr viele Inhalte. Deshalb gehen wir ihn in Dritteln durch. Denn er hat auch eine schöne Dreiteilung, dass sich das wirklich anbietet, den Psalm auch so anzuschauen. Wir wollen auf Psalm 73 hören und wir lesen zuerst die ersten 12 Verse. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist gut zu Israel, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut, wie ein Halstuch, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett in ihrem Gesicht ihr Auge heraus, und sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit. Sie reden Bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es überhaupt ein Wissen bei dem Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose. Und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Asaf sieht gottlose Menschen um sich herum. Er sieht Menschen, die nicht an Gott glauben, die nicht mit Gott leben, die den Geboten Gottes keine Beachtung schenken. Er sieht diese Menschen und er merkt, es geht ihnen gut. Es geht ihnen gut, obwohl sie nicht die Treue zu Gott halten, obwohl sie nicht mit Gott leben, geht es ihnen trotzdem gut. Und wenn du kurz mal an deinen Arbeitsplatz denkst, oder an die Schule oder an die Uni, oder an deine Nachbarschaft, wo du wohnst. Wenn du kurz nachdenkst an deinen Freundeskreis, an die Menschen, denen du im Alltag begegnest. Wenn wir uns diese Dinge vor Augen malen, diese Menschen sehen, dann merken wir doch oft das Gleiche wie Asaf. Wir sehen das Gleiche wie Asaf. Um uns herum sind Menschen, die nicht mit Gott leben. Menschen, denen Gott völlig, also ihnen ist es wirklich egal, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ihnen ist es egal, ob sein Sohn in die Welt gekommen ist. Ihnen ist egal, ob er mit Gericht auf sie wartet. Es interessiert sie einfach nicht. Sie leben ohne Gott. Und was Asaf beobachtet ist, denen geht es gut. Es geht ihnen gut. Sie leben ein erfolgreiches Leben. Sie leben, wenn wir in Vers 5 schauen, sie kennen die Mühen des Menschseins nicht. Sie kennen gar nicht Mühsal, weil sie nicht arbeiten müssen, weil sie reich sind. Und ihr Reichtum zeigt sich dann in Vers 7 vor allem. Sie sind so reich, dass sie ständig essen können. Sie sind so reich, dass sie gut genährt sind. Asaph beschreibt das, dass ihre Augen gerade noch so hervortreten in ihrem wohlgenährten Gesicht, wenn man es höflich ausdrücken möchte. Und das ist keine Beleidigung, die Asaph da formuliert, sondern er sagt, denen geht's gut. Sie leiden keinen Hunger. Sie haben so viel zu essen, dass sie die ganze Zeit essen können. Hunger ist ein Fremdwort für diese Menschen. Es geht ihnen materiell wirklich gut. Und Asaph beobachtet, dass es ihnen nicht nur gut geht, sondern dass sie in ihrem Erfolg, in ihrem glücklichen Leben, dass sie darin auch noch hochmütig sind, Gott gegenüber. In Vers 11 zitiert er sie dann. Wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen bei dem Höchsten? Wenn wir das moderner formulieren wollen, dann könnte die Frage oder die Aussage dieser Menschen sein, vielleicht gibt es ja einen Gott, aber es ist eigentlich egal. Ich glaube schon irgendwie an eine höhere Macht, aber für mich heißt das ja nichts. Mit meinem Leben hat das ja nichts zu tun. Es hat keine Konsequenzen für mich, wenn ich nicht so lebe, wie Gott es sich gedacht hat. Gibt es überhaupt ein Wissen beim Höchsten? Interessiert es ihn überhaupt, was wir hier auf der Erde tun? Diese Menschen leben ohne Gott und es ist ihnen egal, dass sie ohne Gott leben. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir das auch. Wir kennen solche Menschen, weil sie um uns herum sind. Wir sehen sie jeden Tag in unserer Gesellschaft. Menschen, denen Gott ist für sie egal. Und sie leben ein glückliches und ein zufriedenes und ein erfolgreiches Leben. Wenn man auf Instagram ihren Feed so durchscrollt auf dem Handy, dann sieht man ein schönes Foto nach dem anderen. Junge Menschen durchtrainiert, voller Freude, von einer Party zur anderen und alles läuft einfach gut bei ihnen. Es geht ihnen gut. Viele von diesen Menschen haben wahrscheinlich mehr Geld als wir. Oder mehr Gesundheit als wir. Sie scheinen wirklich irgendwie das Leben auch ohne Gott zu meistern. Und so fasst Asaph dann in Vers 12 zusammen. Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Und bei diesen Menschen läuft es einfach. Und das löst etwas in Asaph aus, wenn er das sieht. Asaph sieht, es geht den Gottlosen gut. Und in den nächsten Versen sehen wir dann, wie Asaph damit umgeht, wie er auf diese Beobachtung reagiert, was es mit ihm macht, wenn er das sieht. Und das sehen wir dann in den Versen 13 bis 17. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso daherreden wie diese Gottlosen, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es vor meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Asaph bewegt eine wichtige Frage. Sie treibt ihn wirklich herum. Warum mache ich mir die Mühe? Warum mache ich mir die Mühe, ein ehrliches Leben zu führen, wenn diese unehrlichen Leute doch anscheinend im Segen leben und es läuft wirklich gut bei ihnen. Warum halte ich Gott eigentlich überhaupt noch die Treue? Wieso plage ich mich damit? Wenn es anscheinend keinen Unterschied macht, warum mache ich mir dann diese Mühe? Diese Frage beschäftigt Asaf. Das ist, was Asaf fühlt. Es ist etwas sehr Emotionales, was hier passiert. Wir bekommen einen tiefen Einblick in sein Herz. Das ist es, was Asaf fühlt. Und er darf sich so fühlen. Asaf darf sich so fühlen. Solche Gefühle sind menschlich. Sind eigentlich normal, wenn wir ehrlich sind. Asaf sagt in Vers 2, ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten und beinahe hätten gewankt meine Schritte. Es ist aber nicht passiert. Das Gefühl ist noch nicht das Problem, das auf Asaf zukommt. Dass dieses Gefühl, dass er sich umsonst abmüht und dass Gott nicht mal hinsieht, geschweige denn in der Welt reagiert. Das Gefühl, dass Gott irgendwie nicht da ist. Dass Asaf verloren ist. Dass Gott ihn nicht im Blick hat. Wo bist du, Gott? Das ist, was Asaf fühlt. Und wir dürfen uns auch so fühlen. Wir dürfen uns so fühlen und diese Gefühle vor Gott bringen. Und sie ihm bekennen. Und ihn im Gebet darum bitten, dass er uns hilft mit diesen Gefühlen. Er sagt in Vers 15, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt. Asaf sagt, wenn ich diesen Gefühlen nachgegangen wäre, wenn ich zugelassen hätte, dass diese Unsicherheit, die mich jetzt plagt wegen dieser Situation, wenn ich zugelassen hätte, dass sie mich in meinem Handeln bestimmt, wenn ich zugelassen hätte, dass diese Gefühle mich wegbringen von meinem Gott, wenn ich zugelassen hätte, dass diese Gefühle mich dazu bringen, Gott zu entsagen und den Gottlosen zu folgen, dann hätte ich die Treue gebrochen meinem Gott und seinem Volk. Aber stattdessen bringt Asaf diese Gefühle vor Gott. Er läuft nicht weg, sondern hin zu Gott damit und sagt, so ist es. Ich gehe in das Heiligtum Gottes und will dort ihr Ende bedenken. Ich will die Dinge von Gottes Perspektive her beleuchten und will mich auf Gott einlassen in dieser Situation und ihm begegnen. Asaf sieht, es geht den Gottlosen gut, aber er lässt sich davon nicht täuschen. Er lässt sich davon nicht täuschen, sondern er begegnet Gott und bringt es vor Gott. Und dann passiert etwas Unglaubliches für Asaf. Er geht in das Heiligtum, er bedenkt dort das Ende der Gottlosen und er begegnet Gott. Und was passiert ist, Gott ändert nicht seine Umstände. Gott sagt nicht, Entschuldigung, Asaf, ich ändere das gleich. Ich schicke Fluch für diese ganzen Gottlosen und segne dich. Hier hast du Geld, hier hast du Gesundheit, hier hast du alles, was du brauchst. Ich ändere deine Umstände, damit du dich wieder wohlfühlst, Asaf. Gott ändert nicht seine Umstände, sondern seine Perspektive. Gott ändert, wie Asaf die Dinge sieht. Er öffnet seine Augen für das große Bild, für das, was Gott im Leben eines Menschen eigentlich tut. Er ändert Asafs Perspektive. Und was das bewirkt und wie diese Perspektive aussieht, sehen wir im letzten Teil vom Psalm 73. Und wir schauen uns zuerst einmal Vers 18 bis 24 an. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind so Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden und sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Asaf bringt seine Gefühle vor Gott, seine Wut, seine Enttäuschung, seine Zweifel, seine Versuchungen, mit denen er kämpft. Und Gott ändert nicht seine Umstände, sondern seine Perspektive. Denn Asaf bedenkt das Ende der Gottlosen. Asaf bedenkt ihr Ende und er erkennt etwas. Er erkennt, der Erfolg der Gottlosen, den er sieht, ist kein Segen, sondern Fluch Gottes. Es ist kein Segen, den er in ihrem Leben sieht. Diese Menschen, die Asaf wahrnimmt, die haben sich von Gott abgewendet und spotten sogar über Gott. Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Sieht er überhaupt, was wir hier tun? Es ist doch egal, was wir tun. Es hat keine Konsequenzen. Und Asaf erkennt, dass Gott, wie in Vers 18 sagt, sie auf schlüpfrige Wege stellt und sie in Täuschungen fallen lässt. Gott täuscht sie mit einer vermeintlichen Sicherheit, mit einem vermeintlichen Erfolg, mit einem vermeintlich glücklichen Leben, damit der Fall hinterher umso härter ist. Damit sie, wie Vers 19, plötzlich aus heiterem Himmel zum Entsetzen werden. Als hätte man es nie erwartet, dass es so kommen könnte. Und jetzt, wo Asaf ihr Ende bedenkt und das große Bild sieht, da merkt er, was für ein Fehler es war, diese Menschen zu beneiden. Er merkt, es war ein Fehler, dort mit Neid zu reagieren. Denn einen Menschen, der Gott nicht kennt, also ein Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, einen solchen Menschen zu beneiden, wegen seines Reichtums oder wegen seiner Gesundheit, wegen seines Erfolgs oder wegen seines Aussehens oder überhaupt wegen dem Leben, das er führt, einen solchen Menschen zu beneiden, ist letztlich so, wie einen Toten zu beneiden, weil er ein so schönes Grab hat. Es ist hirnrissig und dumm. Deshalb sagt Asaf auch in Vers 22, ich war dumm und ohne Verstand, wie ein Tier war ich vor dir. Ich habe nicht nachgedacht, als ich sie beneidet habe. Aber Gott ändert Asafs Perspektive und er verändert, wie er die Dinge wahrnimmt und er öffnet seine Augen für das große Bild. Für das, was wirklich geschieht im Leben und worauf es wirklich ankommt. Und Asaf erkennt das Ende der Gottlosen. Und Asaf erkennt, was für einen Schatz er in Gott hat. Er erkennt, was für einen Schatz er in Gott hat. So dass er dann ab Vers 25 betet. Wen habe ich im Himmel? Außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich habe Zuversicht auf den Herrn. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt. So erzählen alle deine Taten. Asaf erkennt, was für einen Schatz er in Gott hat. sind deine Augen offen für dieses große Bild, das Asaf sieht? Hast du diese Perspektive auf dein Leben und auf das Leben aller Menschen? Dieses große Bild. Denn dieses große Bild sieht so aus. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die an Jesus Christus glauben und deshalb und dadurch zu Gott gehören. Und es gibt die Menschen, die das nicht tun, die nicht an Jesus Christus glauben, die ohne Gott leben, die von ihm abgewendet sind. Es gibt zwei Arten von Menschen und es ist egal. Es ist wirklich egal, wie viel Geld du eigentlich verdienst. Es ist egal, wie gesund du bist. Es ist egal, wie erfolgreich du bist, wie sehr du von anderen Menschen geliebt wirst, wie viel Gutes du schon vollbracht hast in deinem Leben oder wie erfolgreich du insgesamt überhaupt in deinem Leben bist. Wenn du nicht mit Gott lebst, dann ist dein Leben nur ein geschmücktes Grab. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben im Grab. Aber Gott will nicht, dass du im Grab bleibst. Sondern so wie es Jesus in Johannes 6 sagt, dies ist der Wille meines Vaters. Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Wenn du also nicht mit Gott lebst, nicht mit ihm im Glauben lebst, wenn du nicht an Christus glaubst, dann folge nicht diesen Gottlosen, wie im Psalm 73, folge ihnen nicht in ihr plötzliches Ende, sondern kehr um und glaube an Jesus Christus. Empfange das ewige Leben. Das ewige Leben. Wisst ihr, was das ewige Leben ist? Jesus sagt es uns in Johannes 17, Vers 3. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Verstehst du, Gott nahe zu sein, wie es Asaf formuliert, Gott zu kennen, mit Gott zu leben, Gott zu sehen, das ist dein Glück. Nicht Gesundheit, nicht Reichtum, nicht irgendwas anderes, was irgendwie Erfolg definieren könnte in deinem Leben. Gott nahe zu sein, ist dein Glück. Jesus Christus zu erkennen, ist dein Glück. Deshalb hat Gott dich erschaffen. Gott hat dich dafür erschaffen. Das ist der Sinn deines Lebens. Dafür existierst du, um Gott zu erkennen. Um mehr und mehr die Tiefen und Breiten und Höhen seiner Herrlichkeit zu sehen. Und zu erkennen und zu bewundern und seine unendliche Heiligkeit und Güte und Treue und Gnade zu sehen und zu erkennen. Und die unfassbare Liebe Jesu Christi, dass er in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz für deine Schuld ein für alle Mal zu bezahlen, obwohl du es nicht mal im Ansatz verdient hast, um diese Liebe zu erkennen und darin zu wachsen und zuzulassen, dass sie dein Leben durchflutet und das ewige Leben aufkeimen kann in deinem Leben. Dafür wurdest du gemacht. Nicht für Gesundheit, nicht dafür viel Geld zu haben, nicht für eine Karriere, nicht für ein schnelles Auto, nicht für einen schönen Körper. Du wurdest geschaffen, um Gott zu erkennen, um Jesus zu erkennen. Gott nahe zu sein, ist dein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Was interessiert mich dann der Erfolg der Gottlosen? Was interessiert mich es noch, wenn ich Gott habe? Wenn ich ihn kennen darf? Wenn ich bei ihm sein darf? Dann interessiert mich doch der ganze Rest nicht. Es rückt die Dinge in die richtige Perspektive. Gott nahe zu sein, ist unser Glück. Ich würde gerne noch zum Schluss etwas benennen, aber nicht ausführen. Nicht weiter beleuchten, sondern einfach nur benennen. Und ich bete darum, dass Gott sein Wort in unser Herz hineinlegt. Dass Gott dafür sorgt, dass es in uns herumtreibt und uns nicht loslässt, wie ein Lied, das einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Dass wir das mitnehmen in den Tag heute, in die nächste Woche. Darum bete ich. Und was ich nämlich zum Schluss benennen möchte, ist der letzte Vers vom Psalm 73. Das, womit Asaf seinen Psalm beendet. Asaf sagt im letzten Vers: Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Jahwe, gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Zu erzählen alle deine Taten. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist unendlich herrlich, ein liebevoller, gnädiger Gott, der in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz an unserer Stelle zu sterben und den Zorn Gottes auf dich zu nehmen, damit wir die Vergebung Gottes erleben können. Und du schenkst das ewige Leben. Es gibt nichts, was noch zwischen uns und Gott steht, Herr. Du hast die Sünde vollkommen weggewaschen und vollkommen entfernt und uns vollkommen reingemacht, so dass wir mit Gott, mit dir leben können. Schreib es uns tief in unser Herz. Dir nahe zu sein ist unser Glück. Und wir beten darum, dass das nicht für uns bleibt. Lege es uns aufs Herz, alle deine Taten zu erzählen. Lege es uns aufs Herz, anderen zu erzählen, was für einen Schatz wir in dir haben. Wir beten darum, dass du es uns schenkst, dass wir in der nächsten Woche Menschen begegnen, die dich nicht kennen, und dass wir nicht mit Neid reagieren und nicht mit Verachtung reagieren, nicht irgendwie böse reagieren, sondern mit Liebe und mit dem Evangelium von deinem Sohn. Leg du es uns aufs Herz, dass wir alle deine Taten erzählen. Amen.